Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts von JWD, diesmal zum Thema Learning Analytics. Mein Name ist Christian Richter.
Und ich bin Cornelia Brückner. Wir arbeiten beide als Referenten am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.
Ja, Cornelia, diesmal also das Thema Learning Analytics in unserem Podcast. Und das ist ja ein Thema, was uns gerade sehr viel begegnet. Vielleicht aber, um mal so einen einfachen Einstieg zu finden, was ist denn Learning Analytics für dich?
Ja, Christian, erstmal muss ich sagen, ist es ja kein einfach auszusprechendes Wort. Ja, Learning Analytics. Und es sind in dieser Begriffskomposition zwei ganz einfache Wörter drin, nämlich Learning, das Lernen, und Analytics, das Analysieren. Und ich glaube, wenn ich mir das von dieser ganz simplen Ebene anschaue, dann ist es sozusagen ein ganz interessanter Moment, der da zusammenkommt. Nämlich einmal, dass Forschen über das Lernen, was wir traditionell eigentlich immer in einer Unterrichtssituation gemacht haben, über das Beobachten und das Analysieren im Zusammenhang mit der Technik. Also, dass ich wirklich Daten analysiere, die vielleicht sonst auch ein bisschen versteckt waren. Ja, wer macht wann was? Was sind die einzelnen Lernwege? Und das alles steckt, glaube ich, in diesem Begriff drin. Aber daran verbinden sich natürlich noch ganz viele Fragen, also welche Daten denn und wer die analysiert und für wen und so weiter. Ich denke, das ist für mich so erstmal ganz grundsätzlich der Einstieg in dieses Thema. Und was denkst du darüber?
Ja, da finde ich, hast du viele Punkte schon angesprochen. Und wir haben uns ja dieses Thema auch deswegen herausgesucht, weil es eben gerade sehr präsent ist, weil es sehr viel diskutiert wird. Viele halten das für ein gutes Diagnoseinstrument, um das Lernverhalten von SchülerInnen zu verbessern. Andere sehen darin die Möglichkeiten, gerade ihre eigene Lehrtätigkeit zu optimieren. Für Institutionen ist es auch, kann es auch hilfreich sein, zu gucken, wie können wir unser Angebot noch besser anpassen. Und gleichzeitig erleben wir in Diskussionen aber auch, dass es sehr kritisch gesehen wird. Ja, was heißt das, wenn man versucht, Lernprozesse zu verdaten? Welche Fragen des Datenschutzes stellen sich da? Und ja, welche Fragen der Kontrolle spielen da eigentlich eine Rolle? Das ist also ein sehr großes, spannendes Feld, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und das wollen wir gern mit einer Expertin tun. Wen haben wir denn uns heute eingeladen, Cornelia?
Wir sprechen darüber mit Dr. Clara Schumacher. Sie ist Wissenschaftlerin am Lehrstuhl für Didaktik der Informatik an der Humboldt-Universität Berlin. Und als Expertin arbeitet sie natürlich an verschiedenen Forschungsprojekten. Und ein Projekt, Christian, fand ich besonders interessant. Das heißt in der Abkürzung La Diva. Und das heißt, jetzt halte ich fest, Learning Analytics for Diversity Inspired Adaptive Learning.
Das ist ja meine Abkürzung.
Nicht wahr? Genau. Aber ich glaube, Frau Dr. Schumacher kann uns jetzt ganz genau erläutern, was sich hinter dem Begriff Learning Analytics eigentlich in der Wissenschaft verbirgt.
Genau. Und Sie haben wir vor ein paar Tagen getroffen und hier ist unser Gespräch mit ihr. Hallo Clara, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Du willst heute mit uns über das Thema Learning Analytics sprechen. Und vielleicht sagst du uns ganz kurz, wer du eigentlich bist und wo du herkommst.
Genau, gerne. Ich bin aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig und arbeite da in einem Projekt, bei dem wir uns vor allem mit heterogenen Studierenden befassen und inwiefern man die mit verschiedenen Formen von Learning Analytics in ihrem Studium unterstützen kann. Das ist ein Projekt, was wir zusammen mit der Fernuniversität in Hagen durchführen. Die haben auf jeden Fall die große Forschungskohorte, die wir da untersuchen können. Im Vorhinein habe ich irgendwann mal Erziehungswissenschaft studiert und bin dann über die Promotion auch zum Thema Learning Analytics gekommen, indem ich mir eben angeschaut habe, inwiefern selbstreguliertes Lernen mit Learning Analytics zusammenhängt.
Learning Analytics, das klingt ja total technisch eigentlich. Und wenn ich so an meine Situation als Lehrerin denke, habe ich doch den Eindruck, wenn ich meine Klasse kenne, wenn ich weiß, was jeder so macht, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler und Schülerinnen sind, dann frage ich mich, brauche ich Learning Analytics eigentlich?
Das ist wahrscheinlich eine gute Frage, ob man Learning Analytics eigentlich braucht. Im Endeffekt ist es ja so, dass Learning Analytics einen weiteren Einblick geben kann als der, den ich jetzt haben würde, wenn ich eben nur meine eigenen erfassten Daten habe. Also in der Schule wurden schon immer Daten erfasst, über Jahre hinweg, sei es in dicken Klassenbüchern, sei es in riesigen Tüten von Klausuren, die Lehrer nach Hause getragen haben und irgendwo abgeheftet haben. Oder auch irgendwo, die in den Schularchiven liegen und da jahrelang aufbewahrt werden müssen. Die Daten lassen sich eben auch nochmal erweitern durch zusätzliche Einblicke, die man in Lehr- und Lernprozesse haben kann. Und Ziel ist es eben nicht zu sagen, ich muss die Lehrperson in irgendeiner Form ersetzen, sondern ich möchte sie eigentlich nur unterstützen. Und durch den zusätzlichen Einblick, den Learning Analytics bieten können in Lernprozesse, die zum Beispiel Lernende in digitalen Lernumgebungen machen, hat die Lehrperson nochmal einen stärkeren Einblick, was jetzt jeder individuelle Lernende macht, inwiefern er zum Beispiel Schwierigkeiten hat, ob er zum Beispiel ein gewisses Konstrukt nicht versteht oder ob er vielleicht einfach nur einen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Ich könnte gucken, ob ich wiederkehrende typische Fehler in meiner Klasse habe, ob ich sagen kann, ich nehme die nochmal auf, mache nochmal eine extra Unterrichtseinheit dazu, ich verändere vielleicht den Ablauf im Kurs nochmal, dass ich sagen kann, okay, über das Thema haben wir noch nicht so gut gesprochen, deswegen haben viele ein Problem. Ich könnte auch schauen, inwiefern zum Beispiel eine Aufgabe vielleicht schwierig gestellt ist, weil eigentlich alle mit dieser Aufgabe eine Schwierigkeit hatten. Und ich könnte eben hier auch meine eigene Instruktion in gewisser Hinsicht hinterfragen.
Also das heißt, ich muss mir das so vorstellen, du setzt Programme ein, die müssen digital sein, das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Und im Endeffekt schaue ich mir an, wie sind die Ergebnisse der Schüler und Schülerinnen und schließe dann daraus, wie gut oder wie schlecht die Leistung der Schüler ist. Oder so wie du sagst, ist die Aufgabe vielleicht zu schwer gestellt.
Ja, eine gewisse Form von Digitalisierung ist ein Teil von Learning Analytics, wenngleich Learning Analytics auch natürlich versucht, Daten außerhalb von digitalen Lernumgebungen mit einfließen zu lassen. Das können Kontextdaten sein, also wie zum Beispiel das Lerndesign überhaupt ist, also wie ist im Endeffekt wirklich, also habe ich kollaboratives Lernen zum Beispiel oder ist es eine Einzelarbeit oder ähnliches, also auch kontextuelle Faktoren, zum Beispiel auch Anforderungen, die das Curriculum stellen und ähnliches. Aber der Fokus liegt schon darauf zu sagen, ich habe eben auch Daten aus digitalen Lernumgebungen. Im Kontext von Learning Analytics ist der Fokus eben nicht nur diesen Ergebnispart sich anzuschauen, sondern auch nochmal verstärkt den Prozess selber. Dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel mittels Sequenzanalysen zu schauen, wie ist denn mein Lernender wirklich vorgegangen oder meine Lernende vorgegangen in dieser Anwendung, welche Pfade sind die Lernenden gegangen konkret, habe ich eben auch einen stärkeren prozeduralen Charakter mit drin. Ich kann mir zum Beispiel anschauen, inwiefern Themen verbessert wurden über die Zeit hinweg und habe damit nicht nur diesen Fokus auf Testergebnisse.
Was du beschreibst, klingt sehr, sehr mächtig und klingt sehr groß und klingt nach sehr, sehr viel Potenzial. Und meine Frage ist aber, wo kann ich das, Cornelia hat gerade so eine Lehrerin skizziert, wie sie aussehen könnte. Also wo kann ich das tatsächlich als Lehrer, als Lehrerin im Unterricht jetzt wirklich einsetzen? Gibt es da schon Programme, die ich nutzen kann? Was brauche ich dafür, um das, ich sag mal, heute und schon jetzt in meinem Unterricht einzusetzen? Wo kann ich das erleben?
Das ist eine gute Frage. Wir haben es, glaube ich, alle jetzt auch in der Pandemie gesehen. Die Digitalisierung in den Schulen hat noch Potenzial. Also ist noch einiges, was wir tun können und auch tun müssen. Das heißt, jetzt einen flächendeckenden Einsatz, den gibt es aber auch im Hochschulkontext noch nicht. Also es gibt keinen institutionsweiten Einsatz von Learning Analytics-Systemen derzeit überhaupt. Und in Schulen ist Learning Analytics natürlich noch stärker in den Kinderschuhen, als es im Hochschulkontext überhaupt der Fall ist. Das heißt, der Fokus derzeit von Learning Analytics im Schulbereich sind stärker im Nachmittagsmarkt, also Selbstlern-Apps oder Nachhilfe-Apps, die eben unterstützen.
Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, damit wir uns das wirklich vorstellen können, um es von dieser abstrakten Ebene runterzuholen? Kennst du irgendeine App, die du uns beschreiben kannst, wo das drinsteckt und wie das da funktioniert?
Es gibt zum Beispiel vom DFKI in der Kooperation mit der Technischen Uni in Kaiserslautern, gibt es zum Beispiel einen Ansatz, die sich ja angeschaut haben, inwiefern, also sie haben Eye-Tracking verwendet und haben eben geguckt, inwiefern Schwierigkeiten sind, während Schüler einen Text gelesen haben, auf Basis ihrer Augenbewegungen und haben dann eben entsprechende Übungen zum Beispiel angeboten.
Also das heißt, diese App guckt sich über die Kamera an, wie die Augenbewegung sich von den
Schüler und Schülerinnen verhalten haben und hat daraus Rückschlüsse gezogen, ob sie sozusagen das sequenzielle Lesen, ob sie das gut beherrschen oder ob die Augen zu viel rumgesprungen sind.
Genau, ob zum Beispiel nochmal zurückgegangen wurde, ob ein Konstrukt nochmal durchgelesen wurde oder ob man länger auf einen Text verhaftet hat oder auf einem bestimmten Wort, was man vielleicht nicht verstanden hat und dass diesbezüglich eben dann entsprechende Lernschwierigkeiten noch sind oder Felder, die eben noch verbessert werden können und dann eben Unterstützung anzubieten. Eine ähnliche Idee steckt dahinter, zum Beispiel zu sagen, das wurde in Schleswig-Holstein, wird das glaube ich noch erarbeitet, die hört sich im Endeffekt das Lesen, also wenn Kinder was vorlesen, also in der Grundschule, was vorlesen an und gibt eben Rückmeldungen, wie gut das schon ist und eben dann auch entsprechende Empfehlungen, wie man das verbessern kann, also den Lesefluss und die Genauigkeit auch.
Mhm. Und sind diese Rückmeldungen dann tatsächlich eher für Schülerinnen und Schüler gedacht oder für mich als Lehrkraft?
Mhm. Meistens eher als Lehrkraft, teilweise aber auch sowohl als auch. Ich denke, hier muss man ganz stark unterscheiden, wer ist denn jetzt der oder die Lernende in dem Kontext. Je jünger, umso schwieriger ist es natürlich, mit systembasiertem Feedback umzugehen. Und je sinnvoller ist es auch, Feedback eben über die Lehrperson mediiert dann weiterzugeben. Das, denke ich, ist ein ganz großer Punkt generell im Learning Analytics-Kontext, egal ob wir in der Schule oder in der Hochschule sind, wer eben dieses Feedback bereitstellt und auch auf welcher Ebene. Die Lehrperson bekommt meistens einen Überblick über ihre Gesamtklasse, also wie schneiden die im Allgemeinen ab, wo sind typische Schwierigkeiten. Aber sie erhält eben auch die Möglichkeit, den individuellen Schüler oder die individuelle Schülerin nochmal konkret anzuschauen und dann entsprechende Hinweise auch zu geben, indem man vielleicht nochmal ein Gespräch führt, wenn es jetzt, sag mal, etwas schwieriger vielleicht wirklich ist oder vielleicht auch mit den Eltern dann sprechen kann, abhängig in welchem, welcher Altersklasse. Ja.
Also die Individualisierung von Lehrprozessen steckt da sozusagen drin, oder dass ich mit der Heterogenität, die wir ja in Klassen vorfinden, dass ich die natürlich sowohl identifizieren kann, als auch gucken kann, ob insgesamt das, was ich mir vielleicht als Übung oder als Aufgabe erlegt habe, ob das insgesamt gut verstanden wurde.
Mhm. Genau, also im Endeffekt die... Also der Fokus von Learning Analytics selbst ist einfach, auf Basis von zusätzlichen Daten Lernprozesse generell besser zu verstehen und eben die dann auch konkret zu unterstützen. Und ich sag mal, der Hauptfokus liegt schon in der Personalisierung von entsprechenden Angeboten. Genau. Und je heterogener, umso eher ist es auch nötig.
Jetzt haben wir so ein bisschen viel über die Schule geredet und wir wissen ja schon, das ist eigentlich nicht dein Spezialgebiet, sondern beschäftigst dich ja mit dem Thema aus einer akademischen Perspektive. Du forschst an Learning Analytics. Kannst du uns von dieser Perspektive aus mal eine kleine Definition geben? Also was versteckt sich eigentlich hinter dem Begriff, wenn man ihn wirklich aus der Forschungsperspektive anschaut?
Ich kann es zumindest versuchen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eben zunehmend digitale Medien verwenden, haben wir eben auch ein zunehmendes Vorhandensein von entsprechenden Trace Data, wie man es im Englischen so schön sagt. Das heißt, das ist im Endeffekt die Pfade, die unsere Lernenden oder Nutzenden von digitalen Lernumgebungen dann auch verwenden. Learning Analytics selbst verwenden dabei sowohl dynamische Daten, das sind eben hauptsächlich die Daten, die aus digitalen Lernumgebungen kommen, aber sie verwenden auch zum Beispiel situative, motivationale Daten, können zum Beispiel auch erfasst werden, sind auch dynamische Daten.
Das musst du erklären, was das ist.
Ich könnte zum Beispiel jemanden über ein kleines Hinweisfenster in der digitalen Lernumgebung fragen, was heute zum Beispiel ein Lernziel ist, ob er nur irgendwas wiederholen möchte oder sie, ob der Fokus darauf liegt, vielleicht nochmal ein neues Thema einzusteigen und wie denn gerade auch die Lernmotivation ist. Also ist man eher motiviert oder macht man es nur, weil man vielleicht weiß, der Test steht jetzt an. Und wir wissen, dass Motivation und Ziele ganz stark natürlich Lernprozesse auch beeinflussen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die in die Analysen natürlich mit einfließen könnte. Genau. Außerdem haben wir statische Daten, die mit hineinfließen. Das heißt, das sind Daten, die man im Endeffekt nicht mehr wirklich verändern kann. Das kann das Alter sein, das kann aber auch sowas sein wie das Vorwissen oder zum Beispiel die entsprechende Bildungshistorie, die jemand zum Beispiel hat. Und die Daten über die Lernenden selber, aber eben auch über den Lernkontext, das heißt also, sei es jetzt irgendwie die Vorgabe, in welchem Kurs ich bin, wie ist das Kursdesign, aber auch die digitale Lernumgebung. Wenn zum Beispiel etwas nicht angeboten wird, kann ich es auch nicht erfassen, ganz klar. Dann hat derjenige es aber nicht gemacht, sondern ist es nicht vorhanden. Diese verschiedenen Daten werden verwendet, um Lehr- und Lernprozesse besser zu verstehen und dann im Endeffekt sowohl zu optimieren und auch die Lernumgebung selber zu optimieren und dann auch entsprechende pädagogische Entscheidungshilfen zu geben.
Jetzt hast du schon das Stichwort Optimieren genannt. Da ist für mich die Frage dahinter, also eigentlich sind zwei Fragen. Eine Frage ist, für wen sind denn dann die Daten interessant? Wir haben jetzt einerseits im Schulkontext über die Lehrperson gesprochen, über die Lehrkraft. Jetzt kommen wir im Hochschulkontext schon eher Richtung naja, Dozenten, aber da ist ja dann auch wiederum die Institution, die Universität, die ein Interesse daran hat, natürlich möglichst viele Studierenden optimal auf ihrem Weg durch das Studium zu begleiten. Was würdest du sagen? Also wo sind da die einzelnen Interessen? Was kann zum Beispiel ein Dozent, eine Dozentin aus diesen Daten lesen und was kann die Universität daraus lesen und wie können Reaktionen da auch sein?
Generell würde man wahrscheinlich verschiedene Stakeholder betrachten, also den individuellen Lernenden oder die Lernende, dann eben Lehrende, in welcher Institution auch immer. Im Ausland gibt es häufig noch sogenannte Instructional Designer, also diejenigen, die den Kurs entwickeln. Das ist bei uns in Deutschland meistens in einer Person vereint in dem Fall. Dann würde ich eben die institutionelle Ebene betrachten, also meinetwegen die Universität oder auch die Schule, aber eben auch eine bildungspolitische Ebene könnte man noch mit integrieren, die eben auch, natürlich wenn sie jetzt auf ganz großer Ebene diese Daten aggregieren würde, auch einiges natürlich dann entdecken könnte. Nichtsdestotrotz ist der Fokus von Learning Analytics selber eher in den ersten drei Ebenen verortet, das heißt also schon hauptsächlich in den Lehr-Lern-Prozessen. Genau, das heißt, hier gibt es verschiedene Vorteile, die die entsprechenden Stakeholder dann aus Learning Analytics ziehen können. Der Lernende oder die Lernende erhält zum Beispiel Rückmeldungen über den eigenen Lernfortschritt, auch welche Materialien vielleicht schon angeschaut wurden. Wenn das Ganze zum Beispiel verbunden wird mit entsprechenden Lernzielen, die in diesem Kurs erreicht werden sollen, würde man zum Beispiel schauen können, wo stehe ich denn überhaupt im Hinblick auf die Kursziele. Man könnte Empfehlungen erhalten, was man sich noch anschauen sollte. Man hätte vielleicht auch die Möglichkeit, sich mit Kommilitonen zu vergleichen oder mit früheren Kohorten, wo man steht, wenn man es denn möchte. Für Lehrende selber gibt es einen sehr guten Überblick. Also ich denke, gerade jetzt auch in der derzeitigen Situation ist es vielleicht hilfreich. Also ich selber lehre gerade auch und hauptsächlich ist es so, wir machen im Endeffekt Online-Lehre. Das heißt, die Studierenden haben die Kamera aus, man weiß gar nicht, sind die überhaupt da? Und da ist es natürlich schon ganz schön, wenn man irgendwie einen Überblick hätte, wo stehen die gerade? Ja, brauchen die vielleicht irgendwo konkret Hilfe? Unser Kurs ist jetzt sehr klein, das heißt, wir können auf die Leute individuell zugehen und einfach fragen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass der Kurs einfach sehr groß ist und dann ist es natürlich sehr praktisch. Ich hätte einen guten Überblick darüber, wo stehen die Lernenden, welche Materialien wurden verwendet, welche wurden vielleicht nicht so verwendet, wie steht vielleicht dieses Verhalten auch in Bezug zu Lernerfolg. Also sehe ich zum Beispiel, dass jemand, der sich sehr viel mit den Materialien beschäftigt, jetzt wirklich auch besser in den Selbsttests ist oder hat er vielleicht einfach ein viel geringeres Vorwissen gehabt und deswegen muss er das jetzt machen, damit er irgendeine Chance hat, während die anderen im Kurs vielleicht schon besser waren von ihrem Vorwissen, weil sie einen anderen Kurs vorher besucht hatten, der vielleicht irgendwie in eine ähnliche Richtung geht. Genau, das heißt also, ich kann selber sehr viel Feedback über meine Lernenden bekommen, ihren Fortschritt und ihre Prozesse. Ich erhalte aber eben auch die Möglichkeit, meine eigene Instruktion nochmal anzupassen. Also hätte ich zum Beispiel eine Feedback-Funktion, in der meine Studierenden zum Beispiel anklicken könnten, das Material, da brauche ich noch erweiterte Erklärungen für. Oder das war jetzt super hilfreich. Dann wüsste ich, okay, in der nächsten Veranstaltung sollte ich vielleicht auf das Thema, bei dem jetzt viele nach Feedback gefragt hatten oder weiteren Erklärungen gefragt hatten, vielleicht nochmal behandeln oder nochmal nachfragen, was konkret braucht ihr denn noch von mir? Für die Institution selbst kann man natürlich viele verschiedene, also da ist es dann eher so dieser Vergleich von zum Beispiel gewissen über die Semester hinweg oder von verschiedenen Institutionen auch, also dass ich vielleicht gucken kann, wie schneiden wir jetzt ab in der Absolventenquote, also wie viele Studierende haben jetzt im Wintersemester ihr Studium abgeschlossen im Vergleich zu der anderen Uni meinetwegen oder auch über die Fächer hinweg, wie funktioniert das da, wie ist zum Beispiel auch das Engagement in den verschiedenen Kursen, also dass ich da eher so einen institutionellen Blick habe, vielleicht auch eine Ressourcenplanung machen kann. Ich kann also schauen, okay, welche Kurse sind eher besucht, welche sind weniger besucht, wo bräuchte man noch mehr Lehrpersonen, weil vielleicht größere Schwierigkeiten sind und Ähnliches.
Aber das zeigt ja schon, dass es verschiedene Interessen geben kann bei der Analyse von Daten. Ja? Also ich glaube, das Interesse eines individuellen Lerners ist ja ein anderes als das der Institution. Ja? Die Institution hat ja vielleicht das Ziel, möglichst viele Studierenden durch eine Prüfung zu bringen, das hat vielleicht auch der Dozent, aber das muss ja nicht unbedingt deckungsgleich sein mit dem Interesse des einzelnen Lerners, der ja sagt, ich will vielleicht nur einen Teil davon besonders lernen, weil es mein persönliches Interesse ist, aber nicht unbedingt, ich möchte vielleicht nicht unbedingt schnell da durchkommen oder ich brauche vielleicht gar nicht mal die super Note dafür, ne, sondern ich will das Thema verstehen. Und ich glaube, da sehe ich so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen die Gefahr, aber das kann man sicherlich auch kritisch betrachten, wenn man auf Learning Analytics blickt und rein auf diese Ebene geht, wie gut lernt jemand im Sinne von wie schnell. Ja? Also das ist ja die Frage, die dahinter steht. Was wird eigentlich am Ende...
Genau, und wer legt fest, was gut eigentlich ist in dem Moment?
Ja. Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, was ist gut? Das ist auch noch im Endeffekt ein Thema, was in der Forschung natürlich bearbeitet wird. Welche Verhaltensweisen sind denn konkret gut? Thema Gaming the System, also im Endeffekt...
Das musst du nochmal erklären.
Genau, im Endeffekt ist es eben ja häufig die Annahme, die hinter Learning Analytics steht. Ich sag mal, je einfacher sie aufgebaut sind, umso eher diese Annahme. Wobei das jetzt durch die verstärkte interdisziplinäre Forschung auch durchaus inzwischen glücklicherweise nicht mehr so im Fokus steht, aber je mehr ich quasi online entsprechende Prozesse zeige, also auf irgendwas klicke, auf Ressourcen immer häufiger klicke, umso eher würde quasi meine Learning Analytics Ampel, wenn ich sie denn hätte, oder meinen Status auf positiv gehen. Das heißt also, ich könnte jetzt ganz viel mit dem System interagieren, ich habe aber eigentlich gar nicht gelernt, sondern ich habe eigentlich nur viel geklickt. Und das System würde jetzt vielleicht davon ausgehen, okay, da läuft alles gut. Umso wichtiger ist es eben zu sagen, man bildet pädagogische Theorien in solchen Systemen ab, dass man eben konkret schaut, dass wirklich auch Konstrukte gelernt werden, dass zum Beispiel für verschiedene Lernergebnisse, also Konstrukte, die jetzt zum Beispiel gelernt werden oder Kompetenzen, verschiedene zum Beispiel Assessment-Items angegeben sind, also verschiedene Fragen sind mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Ähnlichem, dass man eben auch konkret gucken kann, weiß jemand etwas nicht und warum nicht, oder ist es wirklich eher, dass jemand da jetzt im System einfach nur rumgeklickt hat und Ähnlichem. Genau, dass man das stärker abgrenzen kann.
Das würde mich nochmal interessieren, weil wir jetzt gerade davon gesprochen haben, was misst man denn eigentlich? Ne? Also wir können quasi Interaktion mit einem System messen, aber du hattest ja auch gesagt, und das Beispiel deiner App war, diese eine App, die du erklärt hast, war ja auch andere Daten, also weiß gar nicht, wie man es nennen würde, Beobachtungsdaten, ja, Augenbewegungen, vielleicht sind es auch noch also Pulsmessungen manchmal, um den Grad der Aufregung zu messen. Oder wenn wir mal ganz verrückt denken, vielleicht Gehirnströme. Was würdest du denn sagen? Also welche Daten sind für Learning Analytics wirklich relevant? Oder können solche Beobachtungsdaten relevant sein? Und wenn ja, wofür eigentlich?
Welche Daten für Learning Analytics relevant sind, ist auch eine gute Frage, weil das wissen wir so genau teilweise gar nicht. Und das ist sehr kontextabhängig auch, was relevant ist und was nicht. Eigentlich sagt man, dass man eben sparsam auch Daten erheben sollte, also nicht eigentlich alles erheben sollte. Die Modelle werden auch nur künstlich, ich sage jetzt mal, überladen. Je mehr Variablen ich reingebe, umso eher kommt halt auch irgendwas bei rum oder was raus. Die Frage ist nur, wie viel Sinn macht das Ganze dann am Ende auch. Ja, ich sage mal, in Deutschland selber sind wir jetzt nach meinem Kenntnisstand aktuell nicht an dem Punkt, dass wir so viele weitere Daten zumindest in authentischen Lehr-Lern-Szenarien mit integrieren, also dass wir jetzt EEG-Messungen machen würden oder den Herzschlag pro Minute erfassen würden oder Ähnliches. Es gibt solche Ansätze in experimentellen Settings natürlich und die gibt es auch in Deutschland natürlich. Es ist im Ausland teilweise so, dass das in Klassen schon stattfindet, dass entsprechend Schüler dann mit sogenannten Wearables ausgestattet werden. Das heißt also, das kann von einer Fitbit-Uhr hin zu wirklich EEG-messenden Stirnbändern quasi sein. Der Fokus darauf liegt eben, die Daten zu erweitern, weil ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass Lehr-Lern-Prozesse im schulischen Kontext eben nicht wirklich digital abgebildet werden können, sondern ja schon noch face-to-face Kontext meistens stattfinden und dass man eben dann diese Daten dadurch erweitern kann. Der Gedanke ist zum Beispiel, die Aufmerksamkeit zu überprüfen, und zwar jetzt zum Beispiel auf die ganze Klasse. Also wenn jetzt der Blick der Klasse in eine bestimmte Richtung geht, geht man davon aus, wenn x Prozent der Schüler da hingucken, dann scheint da der Aufmerksamkeitsfokus zu sein, vermutlich die Lehrperson, und andere gucken nicht hin, dann waren die vermutlich gerade in dem Moment nicht aufmerksam. Ein anderer Gedankengang ist zum Beispiel, Emotionen zu erfassen, sei es durch sogenannte Gesichtserkennung oder eben auch durch entsprechende Pulsreaktionen, wobei das eben auch ein schwieriges Feld ist, da eindeutig auf entsprechende Emotionen schließen zu können. Auch hier wieder natürlich, wenn man Gesichtserkennung nimmt, auch wieder kulturelle Unterschiede ganz stark, die damit reinfallen, was eben auch dann schwierig ist, das in den Algorithmen abzubilden. Also ein Algorithmus, der jetzt in China vielleicht funktioniert, der funktioniert eben nicht in den USA oder vielleicht auch nicht in Deutschland. Genau, also das ist so ein bisschen der Gedankengang, dass die Lehrperson nochmal stärker monitoren kann, was machen denn die Schüler wirklich konkret, wer unterhält sich mit wem in einer kollaborativen Situation zum Beispiel, wer hat welchen Redeanteil. Aber nur weil ich ganz schrecklich viel rede, heißt das auch nicht, dass das unbedingt gut ist. Wie ist die Körperhaltung? Also bin ich wirklich gerade dabei oder sehe ich eher aus, als würde ich jetzt vielleicht nicht so gut dabei sein? Und auch hier muss man wieder überlegen, jemand, der stark über das Gesagte nachdenkt, sieht vielleicht total abwesend aus, ist aber eigentlich total dabei, während jemand, der ganz stark irgendwie den Lehrer anschaut oder die Lehrerin anschaut, ist vielleicht total abwesend und guckt einfach nur. Mhm. Also von daher ist das ein ganz schwieriges Thema und da ist auch noch sehr, sehr viel Forschung, die das bedarf und die Frage ist, ob man das auch überhaupt möchte.
Ich würde das nämlich gerne noch erweitern, weil das, was du beschrieben hast, zum Beispiel, dass Lehrkräfte können vielleicht irgendwann rausfinden, wer mit wem spricht. Das sind ja auch Szenarien, also die man zwar nutzen kann, um vielleicht was optimieren, aber auch um mehr zu kontrollieren. Also das sehe ich natürlich in dem Moment, auch weil ja quasi alles, was ich im Kontext dieses Lernen und Lehrens mache, ja plötzlich gläsern wird. Das wäre meine erste Frage, wie sehr du diese Befürchtung vielleicht auch teilst. Und meine zweite Frage geht auch in die Richtung, weil ob sozusagen darin nicht auch Diskriminierungsprozesse sich ausdrücken können. Ich bleibe bei dem Beispiel, was du sagtest. Alle gucken in die linke obere Ecke, weil da was passiert. Aber jetzt guck ich vielleicht in die andere Ecke. Und das ist ja nur so ein ganz banales Beispiel. Dann bin ich plötzlich nicht mehr Teil der Gruppe. Und ich kann mir vorstellen, dass das wenn man quasi immer mit solchen, man versucht ja quasi eine Art von Durchschnittswerten zu errechnen. Und wenn ich aber nicht in diesen Durchschnitt reinpasse, was passiert dann mit mir? Also da sehe ich sozusagen zwei Schwierigkeiten mit dieser Verdatung von meinem Lernverhalten.
Absolut. Generell muss man erstmal festhalten, ist nur das Gute, was wir messen können, was ja so ein bisschen mit dem Gedankengang einhergeht und so ein bisschen den Fokus verliert, dass eigentlich der Fokus darauf liegen sollte, Lernprozesse zu unterstützen und nicht das zu lehren oder Lernen zu unterstützen, was einfach gut messbar ist. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt hierbei. Das zeigt auch nochmal die Notwendigkeit von interdisziplinärer Forschung in dem Bereich, dass man da einfach so ein bisschen die lehr-lerntheoretische Perspektive auf das Ganze zeigt und auch sich darüber stark Gedanken macht. Auch das Thema der Überwachung. Wir wissen, dass gerade auch in experimentellen Studien zum Beispiel diese Labor-Settings Leute beeinflussen. Gerade wenn ich mir jetzt vorstellen würde, also ich ganz persönlich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt hier irgendwie gerade so ein Stirnband auf. Wir nehmen einen Podcast auf. Klar, ich bin aufgeregt. Mhm. Wenn ihr das jetzt gerade beobachten können würdet, würde ich wahrscheinlich nur noch aufgeregter sein. Ja. Oder ich würde es vielleicht sogar noch selber sehen, wie die ganze Zeit hier irgendwie meine Gehirnströme vor sich hin zittern und zucken. Muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich beeinflusst mich das. Keine Frage. Die nächste Frage ist, möchte ich das eigentlich als Lernender oder Lernende, dass ich ja so ein bisschen in Anführungsstrichen durchschaubar vielleicht bin und aber wiederum auch das Gefühl vielleicht habe, dass ich gar nicht richtig abgebildet wurde, weil vielleicht bin ich total oldschool und drucke mir meine ganzen Sachen aus. Das heißt, im Endeffekt weiß das System nicht, ob ich jetzt was gelernt habe oder nicht, sondern es würde jetzt vielleicht sagen, hey, du hast die und die Punkte noch gar nicht angeguckt. Und ich würde mir sagen, doch, habe ich wohl. Schön, dass du mir jetzt sagst, dass ich wahrscheinlich durchfallen werde. Mhm. Genau, also ich denke, das ist durchaus ein Punkt, da ich selber aus dem Bereich der Forschung zum Thema selbstreguliertes Lernen komme, bin ich ein Freund davon zu sagen, dass gerade im Hochschulkontext die Lernenden ja als Agenten ihres Lernens betrachtet werden sollten. Das heißt, also das System sollte ihnen A, nicht alles abnehmen, sondern sie konkret bei ihrer Selbstregulation unterstützen. Das heißt, also sie können eigene Ziele sich vielleicht auch setzen. Also für mich aus dem klassischen Bildungskontext ist ein Studium eine Sache, für die ich mich entscheide, weil ich ein Interesse habe, etwas weiter zu vertiefen. Das heißt, ich habe auch eigene Ziele an dieses Studium. Und die möchte ich vielleicht bestmöglichst unterstützt wissen. Und dafür könnte mir Learning Analytics vielleicht helfen, insofern, als dass ich eben meine eigenen Ziele setze, mir Materialien zuordne, mir einen gewissen Lernplan erstelle und ich dann vielleicht auch wirklich tracken kann, bin ich auf meinem eigenen Weg dahin. Also das ist eher für mich was Intrinsisches auch stärker ist.
Ja klar, du hast jetzt gerade so dein Forschungsinteresse beschrieben, also selbstregulatorisches unterstützendes Lernen, sage ich mal, oder unterstütztes Lernen. Da hatte ich im Vorgespräch einen interessanten Eindruck, als ich dich gefragt habe, wie würde das denn idealerweise aussehen? Also wie kann ein System mich idealerweise beim Lernen unterstützen und was müsste es dafür eigentlich erfassen oder kennen von mir?
Naja, im Idealfall kennt es nur das von mir, was ich auch bereit bin, preiszugeben. Also das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, damit ich eben mich nicht so gläsern fühle, sondern mich irgendwie bestmöglich unterstützt fühle. Genau, also wenn ich jetzt die freie Wahl hätte und mein Lernsystem hätte, müsste ich ganz ehrlich sagen, dass ich schon sehr selbstbestimmt sein wollen würde. Das heißt also, dass ich wirklich schauen kann, okay, was interessiert mich konkret, was ist mein Kursziel, was kann ich dem zuordnen, dass mich das Lernsystem insofern unterstützen würde. Ich komme jetzt aus der Erziehungswissenschaft, die bringt das so mit sich, dass man sehr viel lesen muss und auch sehr viel schreiben muss. Das heißt, ich persönlich würde mich durch so ein System gerne unterstützen lassen, dass ich zum Beispiel beim Textelesen eine gute Unterstützung hätte. Ich bin jemand, auch wenn das jetzt von den Lernstrategien nicht die allerbeste ist, das ist mir bewusst. Ich unterstreiche gerne Texte, das heißt also ich schreibe mir dann auch Fragen dran, das ist dann schon etwas besser. Aber nichtsdestotrotz markiere ich eben Textelemente, mache Fragezeichen hin, wenn ich was nicht verstanden habe und ähnliches. Und ich persönlich fände es sehr gut, wenn dieses System zum Beispiel in Lage wäre, mein Leseverhalten zu analysieren, zu schauen, was verstehe ich vielleicht noch nicht, mir konkret weitere Materialien auch anbieten würde, die vielleicht zu Themen nochmal eine verständliche Einführung geben, die ich offensichtlich noch nicht so gut verstanden habe. Meinetwegen würde das System auch gucken, wie ich wirklich lese und würde auch gucken, wo bleibe ich hängen, vielleicht kann ich auch meinen Lesefluss noch optimieren. Fände ich persönlich auch sehr interessant, kann man immer optimieren, weil, wie gesagt, in der Erziehungswissenschaft musste man viel lesen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selber Texte generieren wollen würde, dann fände ich das sehr hilfreich, wenn mich das System auch dabei unterstützen würde, als dass ich zum Beispiel einen Aufbau vorgeschlagen bekäme. Wie ist denn so ein klassisches Paper vielleicht aufgebaut? Was sind so relevante Punkte, die in eine gewisse Sektion hineinkommen sollten? Also eher so eine generische Unterstützung. Aber dann vielleicht auch konkret zum Thema. Wenn ich über ein Thema schreibe, dass es mir vielleicht auch direkt schon Texte vorschlägt, vielleicht auch Texte vorschlägt, die ich schon gelesen habe, vielleicht in der Lage ist zu analysieren, was habe ich schon mal irgendwo unterstrichen, was war wichtig, schau doch hier in dem und dem Paper nochmal rein und dann vielleicht mich eben auch bei so klassischen Literatursuche und Ähnlichem dann auch weiter unterstützen würde. Das fände ich ganz gut. Das ist aber natürlich nur eine Facette. Also das wäre jetzt ein Punkt. Es gibt da eben noch jede Menge weitere Punkte und die sind natürlich auch nochmal sehr stark abhängig vom Fachgebiet. Also jemand, der jetzt Mathe studiert, hat natürlich einen ganz anderen Fokus als ich jetzt hier aus der Erziehungswissenschaft.
Genau. Und gibt es das, was du beschrieben hast, schon?
Konkret, jein, würde ich sagen. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Kanada gibt es um die Forschergruppe von Phil Winnie auf jeden Fall ein System, was ähnliche Prozesse des Lesens zumindest schon analysiert und schaut, wo jemand zum Beispiel irgendwie Fragen und Ähnliches geschrieben hat. Also dieses System im Kleinen gibt es schon. Was es in dem Sinne aber noch nicht gibt, ist das Holistische. Das heißt, wir haben meistens Learning Analytics eher als so kleine Insellösungen. Viele unserer digitalen Lernumgebungen sind auch gar nicht dafür gemacht, dass Learning Analytics auf ihnen stattfinden könnte, weil sie a. für die Datengenerierung nicht gemacht wurden, b. aber eben auch diese Zusammenführung der verschiedenen Daten über die verschiedenen Subsysteme gar nicht unbedingt möglich ist und dass eben viele unserer digitalen Lernumgebungen, naja, meistens eher recht alt sind und die oft gar nicht Lernen wirklich unterstützen. Also nüchtern betrachtet laden die meisten Studierenden die PDF-Dateien aus dem Lernmanagementsystem der jeweiligen Universität runter. Gelesen wird das irgendwo auf dem Rechner. Das wiederum wird aber zum Glück nicht analysiert. Das heißt also, der eigentliche Lernprozess, was ja dann das Lesen und Verstehen und Hinterfragen vom Text ist, hat das Learning Analytics System gar nicht zur Verfügung. Was dann wieder die Frage nach sich zieht, wie kann man diese Lernprozesse, die eben außerhalb des Systems stattfinden, denn wirklich valide integrieren?
Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn du das beschreibst, ich habe eigentlich einen Begriff die ganze Zeit im Kopf, Effizienz. Also dass es ganz viel darum zu gehen, auch wenn du beschrieben hast, wie du deine Lesestrategien verbessern möchtest, dann also wie kann man quasi noch effizienter sein, wie kann man noch effizienter lernen? Das ist natürlich so eine kapitalistische Sicht auf Bildung, die da so ein bisschen für mich durchklingt. Und es gibt ja Leute, die Bildung anders beschreiben würden und die Lernen anders beschreiben würden. Siehst du das auch, diesen Moment da drin, dass das auch ein Instrument sein kann, ich formuliere es vorsichtig, mit dem man quasi versucht, noch mehr Effizienz, noch mehr Verwertbarkeit aus Menschen und aus Bildungsprozessen herauszuziehen?
Ist es sicherlich ein denkbarer Punkt, also müsste ich konkreter darüber nachdenken, würde ich aber wahrscheinlich durchaus auch eher mal als ein Risiko betrachten, ist aber ja allgemein ein Risiko unserer Gesellschaft. Also wir haben ja die Datafizierung von allem, ja. Wir vermessen alles, um eigentlich alles ganz genau zu wissen, um es dann doch wieder zu simplifizieren und zu verallgemeinern, mhm. Und gar nicht mehr so sehr aufs Individuum zu fokussieren. Ich persönlich muss da wahrscheinlich, also ich bin da so ein bisschen gebiased, weil ich da einfach so dieses klassische Verständnis von Studieren habe und somit schon eher diesen Fokus auf die eigenen Interessen legen würde. Mhm. Das wäre jetzt aber die Frage, ob das in dem System des Studierens überhaupt noch geht, wenn wir uns heutzutage mit den Themen von Regelstudienzeit und Ähnlichem auseinandersetzen müssen. Hohen Dropout-Quoten von Studierenden, also ich glaube 30% der Studienanfänger brechen wieder ab ungefähr. Wenn wir uns diesbezüglich mit der Sache auseinandersetzen müssen, das kostet ja die Gesellschaft auch sehr viel Geld, auch wieder ein kritischer kapitalistischer Ansatz, aber eben ja auch die Studierende kostet das in gewisser Hinsicht irgendeine Form von Kapital, sei es nur die Lebenszeit, in der sie nichts anderes machen können, wenn sie dann leider feststellen müssen, dass sie es irgendwie nicht hinbekommen haben. Die Frage ist, warum haben sie es nicht hinbekommen? Also hatten sie das Problem, dass die Anforderungen für sie nicht klar waren? Brauchten sie einfach etwas mehr Guidance? Also wir haben Forschung, die eben sagt, wenn ich von der Schule komme und gehe in die Universität, habe ich Schwierigkeiten, mich am Anfang eben selbst zu regulieren. Und da könnte eben Learning Analytics wieder so ein bisschen diesen Bogen schlagen, dass man mehr Unterstützung bietet. Was musst du wann machen? Wann musst du vielleicht auch konkret Hilfe suchen, was vielen am Anfang nicht bewusst ist? Also ich persönlich habe selber eine Ehrenrunde gedreht. Ich habe angefangen, Maschinenbau zu studieren. Für mich waren das damals ganz neue Erfahrungen. Ich bin mit relativ normalen Noten damals vom Gymnasium gegangen und muss gestehen, so eine Wahl zwischen einer 5.0 und einer 4.0 war für mich jetzt sehr unbekannt. Hätte ich vielleicht irgendwie eine Form von Unterstützung bekommen, hätte ich vielleicht gesehen, dass es anderen genauso geht, hätte ich vielleicht das anders betrachtet.
Okay, also so verstehe ich das und das, wenn du das für dich, wenn dir das selber geholfen hätte, kann ich das nachvollziehen. Ich würde gerne nochmal den Schritt in die Schule zum Abschluss machen. Wo siehst du denn, wenn du ein bisschen in die Zukunft guckst, wann glaubst du, kommt das in der Schule an? Dieses System, kommt das in der Schule an? Ist das etwas, was eine Zukunft hat für die allgemeinbildenden Schulen auch außerhalb des universitären Kontextes?
Wann ist eine gute Frage? Die kann ich wahrscheinlich nicht beantworten. Ich denke, in einigen Szenarien kann ich es mir sehr gut vorstellen. Also gerade wenn wir so ein bisschen das Flipped Classroom Design uns vielleicht anschauen, dass Schülerinnen und Schüler Themen vorbereiten, dass die Lehrperson auch sieht, wo sind Schwierigkeiten, wo wurde vielleicht konkret nochmal gefragt, hey, hier brauche ich irgendwie Unterstützung oder Hilfe. Und was sind eben die typischen Fehler, sodass dann wirklich die Lehrperson in dem Moment als eine Art Co-Teacher oder Assistent sozusagen fungiert, hat quasi die Daten aus dem System und kann in der nächsten Unterrichtseinheit direkt auf diese Themen konkret eingehen. Das wird ja teilweise mit manchen Apps auch schon gemacht. Wenn wir das flächendeckend hätten, da wo eben die Lehrperson das auch gerne einsetzen wollen natürlich, unterstützt von den entsprechenden, ich würde jetzt mal sagen, Landesebenen, Bundesländern in Deutschland hauptsächlich, sodass man eben Systeme hat, die die Lehrpläne abbilden, die Datenschutzthematiken berücksichtigen, die den Lehrpersonen hier auch entsprechende Unterstützung eben anbieten, dass sie nicht das Gefühl haben, sie machen irgendwas, was nicht legal ist. Das, denke ich, ist eine gute Unterstützung und hilft sowohl den Schülerinnen als auch Schülern, als auch den Lehrpersonen sowohl das Lernen als auch die Unterrichtsthematiken nochmal zu personalisieren und zu verbessern.
Auch das klingt nach großer Zukunftsmusik. Und jetzt wäre für mich meine letzte Frage, wenn ich aber als Lehrkraft, vieles von dem, was du gesagt hast, klingt ja auch nach einer guten Unterstützung. Für mich als Lehrkraft, aber auch vielleicht für meine Schüler und Schülerinnen. Wie kann ich da heute anfangen? Wie kann ich das in meinem Unterricht vielleicht schon jetzt umsetzen, ohne dass ich eben auf große Systeme auf Landesebene oder sowas brauche? Kannst du uns da noch einen Tipp geben? Womit könnte ich jetzt tatsächlich loslegen?
Naja, ich könnte zur Not erstmal damit loslegen. Also Ziel des Ganzen ist ja so ein bisschen evidenzbasierten Unterricht zu machen. Das heißt also sowohl meine eigenen Beobachtungen, die können jetzt auch aus nicht-digitalen, also das machen alle Lehrpersonen, meistens zumindest, intuitiv mindestens mal. Aber sie könnten das vielleicht etwas stärker nochmal sich ins Bewusstsein rufen, dass sie eben ganz viele verschiedene kleine Datenpunkte haben, woher auch immer sie kommen, aber vielleicht auch Forschungsergebnisse lesen und unterstützen. Es gibt ja teilweise so Reports, die eben Lehrpersonen auch konkret unterstützen zu entsprechenden Themen im Unterricht, dass man hier auch Forschungsergebnisse mit in die eigene Lehre hineinnehmen könnte. Also das konkret wirklich mit digitalen Medien umzusetzen, ist natürlich ganz schwierig, weil das davon abhängt, ob ich die überhaupt zur Verfügung stehen habe. Hat die Schule eine Lizenz oder Ähnliches, weil meistens muss man es ja dann doch bezahlen. Von daher ist das natürlich ein schwieriges Thema und sehr kontextabhängig, wie das die entsprechende Lehrperson machen kann. Also wenn das jetzt eine Person ist, die jetzt in Berlin und Brandenburg ist und das Glück hat, dass jetzt Betamax verwendet wird und eingesetzt wird dann und gerade auch noch Mathe das Fach ist, dann könnte man es damit einfach mal versuchen und ausprobieren und das mal zu testen. Man könnte auch schauen, ob man gewisse Best Practices sich einfach mal angucken kann. Also was machen andere Lehrer? Also ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch in einem Projekt erfahren hatte, in dem wir in die Schulentwicklung gegangen sind, ist diese Kooperationsthematik, also dass man von anderen lernen kann, also auch als Lehrperson lernen kann, wie man denn sowas konkret einsetzen kann. Dass man fragt, hey, was machst du in deinem Unterricht? Was bringt dir das konkret? Was sind so die Herausforderungen, die Hürden? Und ist der Nutzen größer als quasi der Aufwand, den ich betreiben muss?
Okay, dann verstehe ich das jetzt schon ein bisschen besser. Das heißt ja eigentlich auch, ich brauche jetzt nicht die durchdigitalisierte Schule, um eigentlich besser zu verstehen, wie meine Schüler und Schülerinnen lernen, sondern Datenpunkte generiere ich eigentlich auch durch Beobachtung. Also ich finde, Christian, das ist doch eigentlich ein ganz positiver Schlusspunkt, oder?
Ja, auf jeden Fall einer, den jeder erstmal in seinem Unterricht umsetzen kann. Ja, Clara, vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast und uns in dieses sehr komplexe Feld eingeführt hast. Und ich habe das Gefühl, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Ja, Clara, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte, dass ich meinen kleinen Einblick in ein sehr, sehr weites und sehr großes Feld bieten konnte. Genau, ich bin gespannt, wo bei euch die Reise noch hingeht und ja, was ihr noch über Learning Analytics erfahren werdet.
Ja, wir werden auch deine Zukunft weiter analysieren.
Das war unser Gespräch mit Dr. Clara Schumacher von der Humboldt-Universität Berlin. Tja, wie man so schön sagt, das haben wir vor der Sendung natürlich aufgezeichnet. Aber Christian, ich möchte jetzt trotzdem nochmal fragen, was nimmst du denn als wesentliche Erkenntnis aus dem Gespräch mit?
Sie hat über ganz, ganz viele spannende Themen gesprochen. Und was ich aber am bemerkenswerten fand, war, wofür sie Learning Analytics eigentlich schon beginnt. Denn in dem Moment, wo ich anfange, das Verhalten von meinen Schülern und Schülerinnen oder von meinen Lernenden zu beobachten und systematisch zu erfassen, betreibe ich schon eine Vorform von Learning Analytics. Also in dem Moment, wo ich über das Intuitive hinausgehe und anfange, vielleicht Dinge zu notieren, auch mal Verläufe in irgendeiner Art und Weise zu erfassen und das eben ein Stück weit systematisch zu machen, betreibe ich eigentlich eben schon Learning Analytics. Und das kann eben auch völlig analog passieren. Das muss ich gar nicht in einem aufwendigen digitalen Setting machen. Dazu würde mir auch ein Zettel reichen oder vielleicht eine simple Excel-Tabelle. Und dass für Sie das eben schon die ersten Schritte sind. Und das führt mich eben andersrum dazu, dass es eigentlich gar nicht viel braucht, um das für sich auch in seiner eigenen Unterrichtspraxis vielleicht einzusetzen. Dass man die Vorform von Learning Analytics eben auch sehr niederschwellig umsetzen kann. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Ja, Christian, das finde ich einen interessanten Gedanken. Trotzdem würde ich sagen, dass uns die Technologie natürlich nochmal so ein, naja, du kennst mich, ich würde sagen, einen besonderen Clou liefert. Nämlich, dass sie uns Einblick gibt in, ich sage jetzt mal wirklich, Daten, die sonst doch sehr versteckt wären. Also Daten/Informationen. Das heißt, wenn wir ein einfaches Beispiel nehmen, wie eine Lernplattform, die ja in Berlin, in Brandenburg unseren Lehrkräften zur Verfügung steht, ob es nun die Schulcloud ist oder der Lernraum Berlin. Da sehen wir doch schon zum Beispiel, wann sich wer in die Lernplattform einloggt, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Und da muss ich mich natürlich schon fragen, was nehme ich denn aus dieser Erkenntnis heraus? Das kann wichtig sein, vielleicht um bestimmte Verhaltensweisen zu verstärken oder zu unterstützen und zu sagen, ja, wann ist ein guter Zeitpunkt, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, wann muss ich vielleicht nochmal als Lehrer oder Lehrerin erinnern. Aber vielleicht ist es auch gar keine wichtige Information und ich erhalte hier Einblick in Dinge, die ich besser nicht wissen sollte. Also das sind für mich auch nochmal Fragen, die in diesem Gespräch mit Frau Dr. Schumacher sehr deutlich geworden sind. Und ich denke, da gibt es noch ganz viel zu diskutieren und das möchten wir natürlich auch mit unseren HörerInnen weiter tun. Deshalb empfehlen wir Ihnen, schauen Sie doch mal auf unsere JWD-Plattform. Dort können Sie gern unter dem Podcast kommentieren.
Und wenn Sie dann auf der Plattform unterwegs sind, schauen Sie sich doch gerne weiter um. Sie werden dort auch ein Video finden, ein Gespräch, was wir mit Dr. Julia Kleeberger geführt haben. Die ist die Gründerin der JungtüftlerInnen in Berlin. Und sie hat uns eigentlich mal eine Einführung in das ganze große Thema Algorithmen gegeben und informiert vor allem darüber, was diese ganzen verschiedenen Begriffe eigentlich bedeuten.
Ja, danke Christian für den Tipp. Ich kann Ihnen dieses Video wirklich auch nochmal als Ergänzung wirklich nur weiterempfehlen. Und jetzt würde ich sagen, sind wir eigentlich mit unserem Gespräch am Ende.
Ich glaube, wir haben es genau. Wir tragen ja diese Abkürzung JWD mit uns herum und die können wir, glaube ich, auch als Verabschiedung benutzen. Ihnen allen und auch dir werfe ich entgegen JWD gerne wieder.
Ja, auf jeden Fall. Danke, Christian.
Genau, danke. Tschüss.
Tschüss.
JWD ist ein Angebot des Bildungsservers Berlin-Brandenburg. Konzept und Moderation Cornelia Brückner und Christian Richter. Produktion Christine Schön.